zwischen Hamburg und Haiti.
Harmonie, Toleranz und Miteinander. Das Credo von Singapur. Eine Sendung von Lena Bodewein und Holger Senzel. ARD Studio Singapur.
Ein Schlag ins Gesicht mit einem heißen Waschlappen. So fühlt es sich an, wenn du aus dem klimatisierten Flughafengebäude ins Freie trittst. Schweiß bricht aus allen Poren. Die schwüle Luft, gesättigt mit Geräuschen und Gerüchen des Äquators, das wilde Gezwitscher exotischer Vögel, Gewürzaromen aus chinesischen, indischen, malaiischen Garküchen, üppig faulende Pflanzen, fernes Donnergrollen eines nahenden Tropengewitters. Willkommen in Singapur. Marschmusik, Gala-Uniformen, blitzende Säbel, Kinderchöre, Lasershow, Panzer, ein Taubstummenorchester und ein Feuerwerk. Eine Mischung aus russischer Truppenparade und amerikanischem Glamour zum Jahrestag der Unabhängigkeit. Singapur beschwört nationale Identität in einer Stadt, die zu jung ist, um eine Geschichte zu haben.
Zähl auf mich, Singapur, ich gebe mein Bestes. Harmonie, Toleranz, Miteinander. Das Credo des legendären Staatsgründers Lee Kuan Yew. 2015 ist er gestorben, aber sein Geist ist sehr lebendig und allgegenwärtig. Der Vater des modernen Singapurs wird im Stadtstaat verehrt wie ein Heiliger. 30 Jahre lang hat er als Premierminister die Geschicke des Stadtstaates gelenkt. Heute ist sein Sohn Lee Hsien Loong Regierungschef und das sagt schon eine ganze Menge über diese Republik Singapur. Zu viel Demokratie schade nur, sagte Lee Kuan Yew einmal. Ein gütiger Patriarch, der am besten weiß, was gut für seine Kinder ist. So hat er sich gesehen und so sehen auch heute die meisten Singapurer seinen Nachfolger. Die Regierung kümmere sich um die Menschen, hört man häufig.
Tatsächlich wirkt Singapur auf den ersten Blick wie das stattgewordene Paradies. Ehrgeizige Architektur, begrünte Hochhausfassaden, überhaupt dieses viele Grün. Parks und Gärten, wo man geht und steht. Der Verkehr auf den großen Straßen ist moderat und man sieht nur schöne, große Limousinen. Die Regierung hat das Autofahren so astronomisch teuer gemacht, dass einkommensschwache Besitzer alter Schrottkisten keine Chance hätten, diese anzumelden. In Deutschland würde das einen Aufschrei der Presse geben, von wegen Autofahrer als Melkkühe der Nation. Der Redakteur, der solches in Singapur schriebe, bekäme vermutlich Probleme mit der Zensurbehörde. Der Staat weiß schließlich am besten, was gut ist für seine Bürger. Die Einnahmen aus dem Autoverkehr fließen in den öffentlichen Nahverkehr. Singapurer U-Bahnen sind so sauber und geleckt wie andernorts Operationssäle. Glänzender Marmor, polierter Edelstahl, streifenfreies Glas. Niemand drängelt, alle sind höflich und Verspätungen so außergewöhnlich, dass sie am nächsten Tag auf der Titelseite der Singapore Straits Times gemeldet werden.
Mönche in safrangelben Gewändern, Kerzen, die Wände mit blitzenden Goldreliefs bedeckt. Im Zahntempel in Chinatown wird ein Zahn Buddhas als Reliquie verehrt. Eine Straße weiter verbrennen sie Papiergeld für den Hungry Ghost. In einem anderen Tempel laufen hinduistische Gläubige ihre Runden um das vielarmige Heiligtum. Vom Minarett einer Moschee ruft der Muezzin zum Gebet. Hinter der nächsten Ecke läuten die Glocken einer katholischen Kirche. Bärtige Juden mit Kippa auf dem Hinterkopf schreiten zum Gebet in die Synagoge. In keiner anderen Metropole leben so viele Religionen konfliktfrei, neben und sogar miteinander, sagt der Soziologe Chua Beng Huat.
The Singaporeans are in fact very tolerant of difference among ourselves. And Singaporeans do know.
Wir Singapurer sind sehr tolerant und verständnisvoll, was die Unterschiede zwischen uns angeht. Wir wissen genug über die Kultur der anderen, um sie nicht zu kränken. Zum Beispiel gehen Chinesen mit einem Malaien nicht Schweinefleisch essen. Wenn möglich, lassen wir die andere Person das Restaurant wählen. Oder wenn ein Christ eines der Brandopfer sieht, die ein chinesischer Taoist am Straßenrand errichtet, wird er nicht da durchlaufen, sondern drumherum gehen.
Als Singapur noch ein sumpfiger britischer Handelsplatz am Ende der Welt war, haben Kaufleute und Seemänner ihren Glauben aus der Heimat mitgebracht und Gotteshäuser als Dank für die sichere Überfahrt gebaut. Der Handel und der seit Jahrhunderten vielbefahrene Hafen, der schnöde Mammon also, haben die Religionen nach Singapur gebracht. Singapur verhält sich Religionen gegenüber neutral. Es ist ein säkularer Staat. Aber er pflegt das Miteinander der Glaubensanschauungen. Alle sind vertreten in einem Rat, der interreligiöse Probleme friedlich beilegen soll. Radikale Moslembewegungen etwa werden im Keim erstickt und Hassprediger verhaftet, erzählt Muhammad Alami Musa. Koexistieren und integrieren, so lautet das Mantra, denn
Coexist and integrate, that's the difference of Singapore.
Die Vielfalt hat unser soziales Gefüge gefestigt und zu unserem wirtschaftlichen Erfolg beigetragen.
Geld ist die eigentliche Religion Singapurs.
Toleranz ist Programm. Weihnachten, Zuckerfest, chinesisches Neujahr, indisches Lichterfest. Singapur feiert alle Feste. Harmonie ist oberstes Gebot und wer immer die stört, kann dafür sogar hinter Gitter wandern. Wo so viele Nationen, Sprachen und Religionen auf engstem Raum zusammenleben wie in dem 5-Millionen-Stadtstaat, da bedürfe es der besonderen Rücksichtnahme, argumentiert die Regierung. Aber Störung des friedlichen Zusammenlebens ist auch ein beliebter Vorwurf gegen unbequeme Geister. Versammlungen und Redefreiheit lassen sich so beliebig einschränken. Wegen Aufwiegelung wurde der Betreiber einer regierungskritischen Website kürzlich zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Prozess gegen einen weiteren läuft noch. Der 15-jährige Amos Yi bekam wegen eines Schmähgedichtes die Härte des Gesetzes zu spüren. Lee Kuan Yew war eine grässliche Person, hatte er auf YouTube deklamiert.
Lee Kuan Yew is dead, finally. Why hasn't anyone said, fuck yeah, the guy is dead? Lee Kuan Yew was a horrible person.
Vorübergehend landete der Jugendliche in der Psychiatrie. Nach Singapurer Maßstäben vermutlich logisch, denn wer so über den verehrten Premier spricht, der muss einfach verrückt sein. Auch homosexuelle Inhalte gelten als Störung des friedlichen Zusammenlebens. Für das Verbot eines beliebten Hits genügt es schon, dass der Sänger schwul ist. Radio, Fernsehen und Zeitungen werden von der Regierung kontrolliert.
Attention, please. Help keep our stations and trains clean. Please do not eat or drink in stations or onboard trains. Thank you.
Das Kaugummiverbot ist eine nicht totzukriegende Legende. Man bekommt Kaugummis durchaus in Apotheken. Wer sie aber auf die Straße spuckt oder Zigarettenkippen wegwirft, den kostet das $500. Ebenso essen und trinken in der U-Bahn. In öffentlichen Toiletten nicht spülen, in der eigenen Wohnung nackt herumlaufen, schmutzige Lieder singen, verboten. Homosexualität, stinkende Durianfrüchte im Bus, Affenfüttern im Park, alles verboten. Fine City ist der doppeldeutige Spitzname für Singapur, denn das englische fine bedeutet sowohl schön wie auch Strafe. Kein Staat vollstreckt, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, so viele Todesurteile wie Singapur. Kleinere Vergehen werden schon mal mit Stockschlägen geahndet. Das erfuhren schmerzlich 2 Deutsche. Sie hatten die Uber mit Graffiti beschmiert. Human Rights Watch Asiendirektor Phil Robertson spricht von einer totalitären Big Brother-Kultur, die sich wie ein übles Virus über ganz Südostasien ausbreite. Singapur habe die Gehirnwäsche perfektioniert, meint der Menschenrechtler.
I think also that it's a learned behavior, that the Singaporean people have realized that if you tangle with the government, you better be prepared to
Die Singapurer haben gelernt, dass ihnen der existenzielle Ruin droht, wenn sie sich mit der Regierung anlegen oder Gefängnis. Deshalb ist ihnen die Selbstzensur in Fleisch und Blut übergegangen. Natürlich gibt es auch Unzufriedenheit, aber die spiegelt sich nicht notwendigerweise im öffentlichen Diskurs wider, weil die Regierung diesen Diskurs durch Drohungen und Restriktionen kontrolliert.
In part because the government keeps that public discourse bottled up through threats and restrictions.
Seit fast 60 Jahren ist die Partei Lee Kuan Yews an der Macht. Und sie nutzt das durchaus, um es der Opposition schwer zu machen. Aber die spielt ohnehin keine Rolle. Probleme gibt es doch nur dort, wo die Regierung alle 5 bis 6 Jahre wechselt. Das ist eine weit verbreitete Ansicht. Schließlich lebt es sich nicht schlecht in der Wohlfühldiktatur am Meer. Singapur ist eine der sichersten Städte der Welt und eine der reichsten. Einkaufen ist ein Lieblingshobby der Singapurer. Die Shopping-Malls sind Paläste aus Glas und Marmor. Gondeln bringen die Kunden auf künstlichen Kanälen zu Boutiquen und Cafés, in denen eine Kugel Eis $5 kostet. Protzige Tempel des Kapitalismus.
Überhaupt diese wahnwitzige Bautätigkeit. Wo noch nichts steht, muss etwas hin. Wo etwas alt ist, muss neu gebaut werden. Das Marina Bay Sands Hotel, etwa als Symbol einer Stadt, die immer auf der Jagd nach dem neuesten Superlativ ist. Wie ein futuristisches Stonehenge überragt es Singapur. Seine 3 Bettentürme tragen in fast 200 Metern Höhe eine gigantische Querplatte mit Dachterrasse und Infinity-Pool. Vom Schwimmbecken aus haben die betuchten Badenden eine spektakuläre Sicht auf die ganze Stadt. Singapur könnte wahrscheinlich eine Elbphilharmonie, einen Bahnhof und einen Großflughafen bauen, ohne dass es auffällt, und wäre vermutlich noch vor dem Zeitplan fertig. Da sieht man es als Vorteil, wenn keine demokratischen Entscheidungsprozesse, Anhörungsverfahren und Einspruchsfristen nötig sind, sondern die Regierung einfach beschließen kann, was wann gebaut wird. Und nun hat sie beschlossen, dass Grün das Maß aller Dinge ist, im Sinne der Harmonie. Wer noch nie in Singapur war, erwartet ein Moloch mit schrecklichem Verkehrschaos. Es gibt natürlich auch Staus in einer 5-Millionen-Stadt, aber sehr viel auffälliger sind das viele Grün und die Oasen von Natur und Entspannung mitten in der Stadt. Am Flughafen wird der Besucher mit einem Schmetterlingsgarten begrüßt, hört Zikaden und tropische Vögel, findet imposante Bäume und blühende Büsche, die die Straßen in die City säumen. Naturreservate, in denen Affen und Warane herumlaufen, oder hängende Gärten an Hotels. Das feuchte Tropenklima ist dem Wachstum sehr zuträglich. Irgendjemand hat hier die Topfpflanzen vergrößert. Farne, Gräser, Bananen, Palmen, Fikus, riesenhaft. Häufig gehen spektakuläre Tropengewitter nieder. Innerhalb von Sekunden prasseln Hektoliter Wasser herunter, als würde die Erde untergehen. Die Wucht des Regens und der Sturm zerzausen Bäume und reißen meterlange Palmwedel ab. Das Park Royal Hotel steht an einer vielbefahrenen Straße. Seine geschwungenen Gärten über viele Stockwerke lassen an Oasen denken. So zu bauen sei die Zukunft, sagt Architekt Wong Mun Sum.
Every architect has that kind of social responsibility of trying to.
Jeder Architekt hat die Verantwortung, beim Bau das Grün nicht zu vergessen. Es ist ein erstaunlicher Gedanke, dass die Menschen beim Blick auf das Gebäude auf Gärten schauen, auf Blumen, Insekten und Vögel. Wir möchten auch gern anderen den Weg weisen, wie man architektonisch die Zukunft gestaltet.
Drei Spuren, 6 Spuren, die Verkehrsadern fließen ineinander, über allem eine Brücke mit 3 unübersehbaren Buchstaben, ERP. Electronic Road Pricing, Singapur City Mode. Vor fast 40 Jahren hat Singapur als erste Stadt der Welt eine Abgabe eingeführt. Seit 15 Jahren wird sie elektronisch erhoben. Gerade im Berufsverkehr stehen die Autos im Stau. Die 3300 Kilometer Straßen der Insel seien schnell verstopft, erzählt Taxifahrer Sam Lim.
Traffic jam is bad during the peak hour.
Boah, der Verkehr ist schlimm in den Stoßzeiten. Nur jeder 10. hier hat ein Auto und sie fahren schlecht. Aber ich beschwere mich nicht.
Oh, okay, no complaint. No?
Jedes Auto hat ein Ablesegerät am Armaturenbrett. Und sobald man eine der ERP-Brücken passiert, wird abgelesen und berechnet. Stark befahrene Stadtautobahnen zur Hauptverkehrszeit sind teurer als Nebenstraßen nach 9 Uhr. Singapur will seine Autofahrer dahin erziehen, die Einfallstraßen zur Rush-Hour zu meiden, früher oder später oder am besten gar nicht mehr Auto zu fahren. Allein die Anmeldung eines Autos kostet bis zu 160.000 Singapur-Dollar, das sind 100.000 Euro. Dass bei den Preisen überhaupt so viele Fahrzeuge auf den Straßen sind, zeigt, wie wichtig der Besitz eines Autos ist, als Ausdruck der Suche nach einem besseren Leben. So hat es Singapurs Gründervater vor einigen Jahren genannt. Im Lack der Limousinen spiegelt sich die Sonne.
Schon früh am Morgen um 6 stehen die Dienstmädchen vor den Garagen. Sie polieren mit Lederlappen die Nobelkarossen ihrer Dienstherren und Damen auf Hochglanz. Auch für Mittelklassefamilien gehört die Maid einfach dazu. Fast jede größere Wohnung in Singapur hat einen sogenannten Maid's Room, einen meist fensterlosen, schrankgroßen Verschlag, in dem das Hausmädchen schläft. Dafür gibt es selten eine Spülmaschine. Die Maids, meist von den Philippinen, aus Indonesien oder Malaysia, putzen, kochen, betreuen Kinder, führen den Hund aus, kaufen ein und kümmern sich um die Alten der Familie. HOME ist eine ehrenamtliche Organisation, die sich für das Wohl dieser Niedriglohnarbeiter einsetzt. Ihre Studie über die Situation der Singapurer Maids brachte traurige Erkenntnisse, erzählt Anja Wessel.
Wir haben ausbeuterische Arbeitsbedingungen gefunden, wir haben ganz viele Fälle von Missbrauch gefunden. Es gibt viele Frauen, die arbeiten 7 Tage die Woche, mindestens 13 Stunden und stehen rund um die Uhr zur Verfügung.
Das Büro ist erfüllt von Diskussionen, hitzigen Worten, Tränen. Eine Maid telefoniert mit Unterstützung der Ehrenamtlichen mit ihrer Arbeitgeberin, vor der sie Angst hat. Eine andere Ehrenamtliche hängt am Telefon, um eine Aufnahme in der Zufluchtsstelle von HOME zu organisieren. Hierhin retten sich viele Frauen, die von ihrem Arbeitgeber missbraucht werden. Von den 5 Millionen Einwohnern Singapurs sind 1 Million ausländische Niedriglohnarbeiter. Für sie gilt das Singapurer Arbeitsrecht nicht. Sie haben keinen Schutz. Philippinische Hausmädchen, die für 1 Dollar die Stunde schuften. Bengalische Arbeiter, die auf Lkw-Pritschen zu den zahllosen Baustellen der Stadt gekarrt werden. Indonesische Straßenkehrer und Putzmänner in der U-Bahn. Die düstere Kehrseite der Erfolgsgeschichte, der rechtlose Bodensatz in einer der reichsten Städte der Welt.
This episode is a guide. So for example, if you want to say where is the nearest toilet,
wenn man nach der nächsten Toilette fragen will, sagt man toilet where. Und wenn man um einen Rabatt bittet, heißt das a cheaper la.
Das ist Singlish. Singlish ist das, was dabei rauskommt, wenn so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen über die Jahrzehnte hinweg eine gemeinsame Verständigung entwickeln. Nach der Unabhängigkeit Singapurs sah die Regierung Englisch als gemeinsame Sprache für alle Bewohner vor, so der Plan. Doch die Singapurer sind praktisch veranlagt. Sie haben alle Sprachen zusammengeworfen und das Englisch mit Hokkien-Chinesisch, Malay und Tamil garniert. Die Grammatik verkürzt, die Wörter abgeschnitten. Fertig ist Singlish.
So one of the key features of Singlish is that sentences or words are often.
Ein Hauptmerkmal von Singlish ist die Verkürzung von Sätzen und Worten, weil wir einfach so effizient sind oder faul. Zum Beispiel aus never mind wird ne mind, I don't want it wird do want, excuse me wird excuse und like that wird like that.
Excuse me becomes excuse, like that becomes like that.
Es ist eine Sprache voller Witz und Flexibilität, von der selbst Zugezogene schnell Brocken übernehmen. Können wir das so machen? Yes, can. Und das auch? Also can.
Singapurer lieben das Wort Ayo wie einen Ausruf für etwas, das nicht positiv ist. Zum Beispiel Ayo, warum so teuer? Oder wenn man etwas verschüttet, sagt man einfach Ayo, verschüttet.
Für alles darüber hinausgehende gibt es Wörterbücher und Internetkurse wie eben diesen.
So lastly, I'm gonna be teaching you some basic sentences that you can say.
Jetzt werde ich euch noch ein paar simple Sätze in Singlish beibringen. Zum Beispiel, wenn ihr beim Essensstand Singapurer Chicken Rice bestellen wollt, der sehr berühmt ist, dann könnt ihr statt zweimal Chicken Rice zum Mitnehmen bitte einfach sagen zweimal Chicken Rice Tapao, das heißt zum Einpacken und Mitnehmen. Nächste Formulierung, Kanasai, heißt in etwa Kacke. Wenn ihr also in ein Restaurant geht und das Essen ist eklig und genügt nicht eurem Standard, sagt ihr dem Koch einfach, hey, your food kanasai.
Durch Singlish bekommt jedes Alltagsgespräch das richtige Aroma.
Keine Geschichte Singapurs wäre vollständig, ohne übers Essen zu reden. Jeder hat eine klare Meinung, wo es das leckerste Menü gibt und kann sich stundenlang übers Essen unterhalten, wenn nicht gar streiten. Taxifahrer eröffnen Konversationen gern mit der Frage, ob man schon zum Mittag gegessen habe und wenn ja, was. Die Hawker Center sind quasi das Herz Singapurs. Riesige Hallen mit Dutzenden kleiner Garküchen und Verkaufsständen. Die großen Töpfe dampfen, Hühner hängen in Reihen an der Decke und warten darauf, auf der einzigen Arbeitsplatte zerhackt zu werden. Auf dem Boden ein riesiger Behälter mit klebrigem Reis. Kochkunst ist in der kleinsten Hütte. Und die Schlangen davor sind stets unglaublich lang.
Einmal Wantan-Nudeln mit scharfer Soße, Kailan mit Austernsoße, Krabben in Pfeffersoße zum Mitnehmen bitte.
Nudelsuppe mit fleischgefüllten Teigtaschen für 3 Singapur-Dollar. Das sind 2 Euro. Teurer ist hier kaum ein Gericht. Tofu nach Thai-Art, indischer Pfannkuchen, japanischer Ramen, chinesische Ente, Wantan-Nudeln, gebratener Frosch. Dazu Kokosmilch direkt aus der Nuss, frisch gepresster Ananas-Mangosaft, ein eiskaltes Tigerbier oder Kopi Peng. Starker Kaffee mit dicker, süßer Kondensmilch und Eiswürfeln. Fischkopf-Curry, Carrot Cake, der eigentlich eine Art Frittata aus Rettich ist, Fischkloßsuppe, Rojak-Salat mit Ananas und Tofu, indonesische Saté-Spieße und die malaysische Kokosmilchnudelsuppe Laksa.
Zum ersten Mal ist jetzt ein Michelin-Führer für Singapur erschienen. Und schon rieselte es Sterne. Nicht nur für Nobel-Restaurants, sondern auch für 2 Hawker. Sogar einige der schlichten Chinesen mit Campingstühlen auf der Straße finden sich in der Kategorie Bib Gourmand, also sorgfältig zubereitet und preiswert. Wie Kok Sen in der Kyung Saik Road in Chinatown. Wer den Laden hinter der riesigen Markise überhaupt findet, sieht einen offenen Raum, der von Decke bis Boden gekachelt ist. Blaugraue Plastikstühle und Resopaltische stehen eng an eng, Neonröhren leuchten grell, Ventilatoren rühren die Hitze von einer Ecke zur anderen. Kein Restaurant, das man normalerweise im Guide Michelin vermutet. Die Familie kocht hier schon in der 3. Generation, erzählt Chris, 37 Jahre alt, Enkel des Gründers.
It passed down from my grandfather, yeah, then to my dad and to me.
Die Rezepte hat mein Großvater meinem Vater gegeben und ich habe sie von ihm.
Now, I'm the 3rd generation.
Du kannst in Singapur ausgezeichnet essen für 3 Dollar, aber auch für 300. André Chiang gehört zu den gefeierten Spitzenköchen Asiens. Sein Restaurant Andres hat 2 Sterne im Guide Michelin, steht auf Platz 32 der 50 besten Feinschmeckertempel der Welt. Mit 15 ging der gebürtige Taiwanese nach Frankreich und lernte dort bei Sterneköchen. Er kochte in Japan, China und Afrika, bevor er in Singapur das Andres eröffnete. Dennoch liebt er bis heute die Küche der kleinen Leute.
Singapore's street food is really special because of his history background.
Die Straßenküche von Singapur ist einmalig wegen ihres historischen Hintergrunds. Der Großteil der Bevölkerung ist chinesisch, indisch und malaiisch. Singapur war eine britische Kolonie. Also können die Singapurer montags indisch frühstücken, dienstags chinesisch, dann malaiisch und schließlich westlich. Das ist ganz normal für sie. In der Alltagsküche der normalen Menschen hole ich mir meine Inspiration für die Sterneküche.
People take the inspiration from the daily cuisine, from the street food, and that's where they draw the idea and make it an art cuisine.
Sorry. In Andres Küche geht es leiser zu als in den Markthallen mit den Hawkerbuden. Hand in Hand bereitet seine Mannschaft das Abendmenü vor. Zucchini Gazpacho mit weißem Käse, über Heu geräucherte Muscheln, geräucherter Felsenfisch, Abalone und Garnelen. Glücklich, wir haben Andres einen Tisch ergattert. Das Restaurant in der Bukit Paso Road 41 ist auf mindestens 2 Monate im Voraus ausgebucht. Das Ambiente gediegen und luxuriös. Schwerer Damast, Kerzen, gedämpfte Musik. Der Kontrast zum lärmenden Gedränge an den Plastiktischen und Stühlen der Hawker könnte nicht größer sein. Doch egal, ob für $300 oder $300, Essen ist in Asien immer sehr viel mehr als nur satt werden.
Food is sharing. It's about sharing experience and during.
Essen ist Teilen von Aromen und von Erfahrungen, vom Alltagsleben aller, die am Tisch sitzen. Deshalb sind bei den Chinesen die Tische immer rund. Wir teilen alles, was auf diesem Tisch steht.
So everybody sits together. I think food means sharing what happened every day, or sharing what we're gonna put on the table today.
Die allzu vollen Tische haben die autoritäre Regierung des kleinen Stadtstaates jetzt zu einer Aktion gegen Verschwendung veranlasst. Immerhin landen in Singapur jedes Jahr 800.000 Tonnen Lebensmittel im Müll. In Singapur geht das. Einfach die Verschwendung verbieten und mit den Bewohnern in Recyclingübungen am Wochenende das Müllvermeiden trainieren. Verbieten, bestrafen, erziehen und immer auf das Geld achten. Das Erfolgsrezept der Wohlfühldiktatur. Immer im Sinne der Harmonie.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Harmonie, Toleranz und Miteinander. Das Credo von Singapur. Eine Sendung von Lena Bodewein und Holger Senzel, ARD-Studio Singapur. Es sprachen Oke Bandiksen, Jens Brommann, Jörg-Peter von Klarenau, Nils Kinkel, Klaas Christoffersen, Michael Pavelitz, Birgit Meyer und die Autoren. Technik Doris Umland, Regie Birgit Meyer, Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Mare TV ab 20.15 Uhr über Winterzauber am Botnischen Meerbusen und über Russlands kalten Norden. We are told no dreams to bold.